Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und wenn Gerhard in der Moderation ist, dann fühlt sich das an wie ein Heimspiel. Während meines Studiums, da hatte ich die Gelegenheit und die Möglichkeit, ein Jahr in den Vereinigten Staaten zu verbringen. Das war eine sehr bereichernde Erfahrung. Damals war die Welt noch ein bisschen normaler als heute. Und in der Spring Break, wie sie dann heißt, die Frühjahrsferienpause, da habe ich Besuch bekommen von meiner Familie aus Deutschland oder einem Teil von meiner Familie und wir haben eine Rundreise gemacht. Ich habe in Dallas studiert, in Texas, wir sind erstmal runtergefahren an den Golf von Mexiko, ne? Darf man ja auch fast nicht mehr sagen, Golf von Mexiko, dann sind wir in den Osten gefahren, bis nach Florida, runter nach Miami, aber der Höhepunkt sollten die Bahamas sein. Stellt euch vor, man kann nämlich eine Tagestour machen, also es ist ein Hafen in der Nähe von Miami, Fort Lauderdale, und dann steigt man morgens auf ein Schiff, ist 4 Stunden unterwegs, hat einen Aufenthalt von 4 Stunden auf den Bahamas und fährt dann 4 Stunden wieder zurück. Das war das Ziel. So sind wir losgefahren, 2300 Kilometer, mehrere Tage unterwegs, mehrere Stops und ich habe mich so riesig darauf gefreut. Meine Mutter und mein Bruder waren da, die hatten ein Touristenvisum und ich hatte ein Studentenvisum. In der Nacht davor wurde es aber ein bisschen kompliziert, weil meine Mutter auf einmal sagte, oh, weißt du, was kann denn da alles auf diesem großen Schiff auf dem Atlantik passieren? Ich habe Angst, ich will nicht fahren. Ich habe gesagt, Mama, das ist deine Chance des Lebens. Wann willst du nochmal auf die Bahamas kommen? Und irgendwann, um 1 Uhr nachts hat sie gesagt, okay, ich fahre. Aber, und da mussten wir noch ein Ticket drucken. Damals war das noch nicht alles so digital wie heute. Das war schlimm. Um 3 Uhr hatte ich dann irgendwann das Ticket. Und wir haben uns gefreut. Also in aller Früh, ich glaube um 6 Uhr waren wir am Hafen morgens, standen an, um auf das Schiff zu gehen. Und dort gibt es natürlich Kontrollen. Also Bahamas ist nicht USA. Und wir mussten unsere Dokumente vorzeigen. Wir legen unsere Dokumente vor, alles klar, Touristenvisum, Studentenvisum. Und die Grenzbeamtin guckt mich an und fragt mich, wo ist ihr I-20? I-20, das ist ein zusätzliches Dokument, das mir meine Universität bestätigt, dass ich tatsächlich aktiv studiere. Also das Visum reicht nicht. Und ich sagte mir, oh, ich habe es nicht. Ihre nächste Frage war, fahren die anderen trotzdem? Ich sagte mir, Moment, man kann doch faxen oder E-Mail oder irgendwie, es wird doch ein Workaround, wir können doch anrufen, die können doch bestehen. Sir, you are leaving the country. Mister, Sie verlassen das Land. Keine Dokumente? Sie kommen nicht aufs Schiff. Und wir haben Fotos, wo meine Mutter und mein Bruder auf diesem Schiff, gewaltiges Schiff, auf diesem Schiff sind. Ich stehe auf dem Parkhaus, auf dem obersten Level und ich winke. Und das, wie soll ich das sagen, das Ironische an der Geschichte ist, ich habe meine Mutter noch überredet, sie wollte nicht. Ich war mir so sicher, dass ich auf die Bahamas fahren würde, aber ich bin da geblieben. Ihr Lieben, das Predigtthema von heute lautet, knapp daneben ist auch vorbei. Knapp daneben ist auch vorbei. Es geht heute um eine Geschichte von einem jungen Mann, der sich so sicher war, der so nah dran war, aber der am Ende vorbeigeschlittert ist, der das Ziel verfehlt hat. Und ich möchte euch sagen, die Predigt heute wird herausfordernd sein, wird für uns alle herausfordernd sein. Aber das Ziel ist, dass hier niemand, heute niemand, der in dem Raum sitzt, an dem Ziel vorbeischlittert. Und dass keiner sagen muss, oh, ich war eigentlich so knapp, so nah dran, es war so knapp. Aber am Ende bin ich vorbeigeschlittert. möchte den Predigttext lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 19. Ich habe vorab eine Frage. Darf ich mich heute hier wie zu Hause fühlen? Sehr gut. Ich habe alle Freiheiten. Halleluja. Okay, Matthäus 19, ab Vers 16 bis 26. Und ich bitte euch, wem es möglich ist, aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes aufzustehen. Ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich nach dem, was gut ist? Entgegnete Jesus. Gut ist nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Welche Gebote? Fragte der Mann. Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte: Alle diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Jesus antwortete: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Reich Gottes Himmelreich zu kommen. Weiter sage ich euch, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in das Reich Gottes. Als die Jünger das hörten, waren sie zutiefst bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragte sie. Jesus sah sie an und sagte: Bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Und Jesus, ich danke dir für dein Wort, das heute zu unseren Herzen sprechen möchte. Jesus, dein Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und es seziert unsere Gedanken und unser Herz und unsere Motive. Und ich bitte dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist dein Wort jetzt aufschließt und dass unser Leben transformiert wird. Amen. Ihr könnt euch setzen. Knapp daneben ist auch vorbei. Ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn: Was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ein Mann kommt zu Jesus, wir lesen ein bisschen später, es war ein junger Mann, der war gut situiert, dem ging es gut, der war vermögend, der war erfolgreich aber ihm ging es nicht nur ums Geld, sondern der hatte das Herz am richtigen Fleck. Er war religiös, er interessierte sich für das ewige Leben und kommt zu Jesus und stellt Jesus diese Frage: Was muss ich Gutes tun? Fragt dieser junge Mann. Was muss ich Gutes tun? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne viele Menschen, die gut sind, oder? Wo man denkt, also, das ist eigentlich ein ordentlicher Mensch. Ich denke da an meinen Friseur. Ich unterhalte mich mit ihm immer wieder über Gott. Und er glaubt nicht an Gott und sagt, naja, das brauche ich nicht und so, aber er ist Mitglied einer Kirche. Und ich bin immer so für Konsequenz und Klarheit. Also, ich habe ihn gefragt, warum bist du Mitglied einer Kirche? Du könntest doch austreten und dir die Steuer sparen. Du glaubst ja sowieso nicht. Und er sagte, ja doch, die Kirche macht doch gute Sachen mit dem Geld. Als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, und da war staatlich noch nichts organisiert mit den Flüchtlingen und so weiter, noch keine Hilfen, das war alles ganz frisch, dann hat er in Eigeninitiative Flüchtlinge aufgenommen. und bei sich beherbergt und noch kein Geld dafür bekommt, gar nichts, dann muss ich sagen, wow, das, also da kann ich wirklich meinen Hut nur vorziehen. Das ist ein edler Mann. Und Jesus fragt, warum fragst du mich nach dem, was gut ist, entgegnete Jesus. Gut ist nur einer. Also Jesus antwortet nicht auf die Frage, was muss ich tun, sondern Jesus antwortet, ich antworte mit einer Gegenfrage, warum fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Jesus gibt damit die Richtung vor. Gut ist nur einer. Wirklich vollkommen gut ist nur einer. Und wir kommen an diesen Maßstab nicht heran. Kannst du bitte das übernehmen, weil das Ding funktioniert hier nicht richtig? Okay, danke schön. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Halte die Gebote. Gott hat den Menschen Gebote gegeben, nicht um uns zu ärgern oder uns, also Gott ist kein Spielverderber, sondern die Gebote sollen uns zum Leben führen. Sie sollen uns vor vielen Dingen bewahren, Fettnäpfchen des Lebens und ein erfolgreiches und gutes Leben garantieren. Und aus der Antwort, die wir im Folgenden von diesem jungen Mann erhalten, sehen wir, das war wirklich ein Ehrenmann Deluxe. Es war wirklich ein Ehrenmann, ein feiner Kerl, so einen, den man gern zum Schwiegersohn hätte. Vers 18, welche Gebote, fragte der Mann. Und Jesus antwortete, du sollst nicht töten, die Ehe nicht brechen und du sollst nicht stehlen, keine falschen Aussagen machen, ehre Vater und Mutter, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Du sollst nicht töten, damit fängt hier Jesus an. Das ist so interessant, ich bin immer wieder mit Menschen im Gespräch, ihr bestimmt auch, und ich habe immer wieder die Antwort gehört, hey, ich bin ein guter Mensch, ich habe ja noch niemanden umgebracht. Oder schon mal gehört? Und dann sage ich, ja, gratuliere, das ist eine Glanzleistung, du hast eine Medaille verdient. Das ist ironisch gemeint. Ich meine, 99% der Menschen hat hoffentlich noch niemanden umgebracht. Ja? Also es ist keine Kunst, jemanden nicht umzubringen. Aber Jesus sagt, wenn du deinen Bruder beschimpfst, dann kannst du ihn mit deinen Worten umbringen. Ist uns das schon mal passiert? Dann geht es weiter, du sollst die Ehe nicht brechen. In der Gemeinde, wo Gerhard und ich waren, da, wir hatten angemietete Räume, kein eigenes Gemeindehaus und mein Gemeindebüro war bei uns immer zu Hause. Und irgendwann, die Kinder wurden größer und dann, es wird immer schwierig dann manchmal, ne? So Büro abschließen, dann trommelt jemand an der Tür während eines Telefonats. Und dann bin ich manchmal in ein nahegelegenes Café gegangen. Und dort habe ich einen jungen Mann kennengelernt aus dem Nachbarort. Und immer wieder unterhalten. Er hat über Gott geflucht und Dinge erzählt, die ich nicht hören wollte, von seinen Beziehungen und Affären und wie er Frauen verführt hat. Und wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer. Und mir haben die Ohren nur geschlackert. Ich manchmal dachte, ich will mir eigentlich nur die Ohren zuhalten, ja. Du sollst die Ehe nicht brechen. Ja, so ein Lebensstil haben ja die wenigsten, hoffentlich. Aber Jesus sagt, wenn du eine Frau begehrlich anschaust, oder einen Mann, kann man auch umdrehen, dann hast du die Ehe in dem Herzen schon gebrochen. Es fängt nicht erst mit der Tat an, es fängt in deinem Kopf an. Und wer kann sich da ausnehmen? Du sollst nicht stehlen. Naja, jetzt sind wir ja auch keine Bankräuber, ne, wie die in Gelsenkirchen. Hoffentlich werden die irgendwann noch gefasst. Oder keine Diebe, die irgendwo einbrechen oder andere Leute betrügen. Aber es gibt ja immer so ein Ereignis im Jahr, ne? So ein unliebsames Ereignis, eine Deadline, wo man etwas abgeben muss, die Steuererklärung. Kennt ihr das? Darf ich fragen, wer hat seine Steuererklärung schon angefangen? Ich wusste es. Okay, aber abgeben kann man noch nicht. Ne? Die Spendenbescheinigungen sind noch nicht alle da. sehr gut, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und wenn man das so ein paar Mal gemacht hat, dann kennt man die Stellschrauben, oder? Ne? Es gibt so Pauschalen, da braucht man keine Belege. Und man hatte gar nicht den Aufwand. Kann man alles, das geht so, ist ganz easy. Ich möchte hier keine Tipps geben. Ne? Aber hey, du sollst nicht stehlen. Und dann, das finde ich ja immer noch die Höhe. Also ich weiß nicht, wer erleuchtet war, die Software oder diese Datenübertragung findet über diese Software Elster statt. Ja, da kommen die Leute hier auf den Gedanken, der Staat ist so wie eine diebische Elster, der klaut mir nur das Geld aus der Tasche. Da kann man sich ja denken, oh, dann hole ich mir so ein bisschen was zurück. Aber nein, das ist natürlich auch nicht korrekt. Du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst nicht lügen. Aber bei wie vielen von uns geht auch mal eine Notlüge durch? Es ist nur eine Notlüge. Also nur nebenbei war ja nicht schlimm. Und doch. Weißt du, Gott ist ein Gott der Wahrheit. Und er möchte, Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie der mein Vater im Himmel vollkommen ist. Wir sollen vollkommen sein. Wir sollen ihn vollkommen widerspiegeln. Und auch das ist ein Makel. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Da wird es schon richtig schwierig. Es gibt komplizierte Eltern, oder? Auch komplizierte Kinder. Alles überhaupt. Familien, die größten Verletzungen entstehen im engen Familienbund und Rahmen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und dann zum Schluss, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Wie dich selbst. Das ist heftig. Das ist ein ganz hoher Maßstab. Und hier, ehrlich gesagt, scheitern wir alle. Ich will nicht, dass jemand hinter meinem Rücken schlecht redet in der Gemeinde. Dann tue ich das auch nicht über andere. Ich will, dass andere mich willkommen heißen, außer heiße ich auch andere willkommen. Und es geht nicht nur darum, Sachen zu vermeiden, sondern auch das zu tun, was ich gern mir getan haben hätte. Es ist schon heftig, was Jesus hier sagt. Die Antwort des jungen Mannes ist wirklich erstaunlich. Vers 20, der junge Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich befolgt. Wahnsinn, oder? Alle diese Gebote habe ich befolgt. Und interessanterweise widerspricht ihm Jesus hier nicht und sagt, nein, 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 nein. Jesus lässt das einfach so stehen. Und andere Evangelien, in einem anderen Evangelium heißt es noch, der sagt da, seit meiner Jugend, von Jugend auf, habe ich all diese Gebote gehalten. Also auch in seiner Teenagerzeit, da gab es keine wilden Teenagerjahre mit Ausbrüchen und dann Wiederkommen und so weiter. Das war kein verlorener Sohn. Der Junge war glatt wie ein Aal. Der müsste in das Reich Gottes nur so schlittern. All diese Gebote habe ich befolgt, aber er merkt auch irgendwo in sich, irgendetwas fehlt mir noch. Irgendetwas brauche ich noch. Jesus, was fehlt mir noch? Und wir lesen den nächsten Vers, Vers 21. Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, wenn du vollkommen sein willst. Wisst ihr, es gibt viele gute Menschen, aber Jesus und Gott geht es um Vollkommenheit. Vollkommen. Wenn du vollkommen sein willst. Gut ist bei Gott nicht gut genug. Die nächste Folie bitte. Gut ist nicht gut genug. Gut reicht nicht. Gut ist bei Gott zu wenig. In der Industrie, oder gerade im Qualitätsmanagement gibt es so eine Abkürzung, PPM. Weiß jemand, wofür diese Zahl steht? Parts per Million. Genau, Teile pro eine Million. Was sagt das? Kleines Beispiel, ein Automobilzulieferer liefert Teile an VW. Und dort wird dann definiert, wie viele produzierte Teile, die wir quasi von euch abkaufen, wie viele dürfen davon maximal defekt sein auf eine Million Teile. Ja, das definiert man so vertraglich als Qualitätsstandard. Ich habe mich mal ein bisschen erkundigt in der Unterhaltungsindustrie, also alles, was mit Medien zu tun hat oder so, da hat man so einen Kennwert von 1000 ppm, so ist es. 1000 ppm, das heißt, ein Gerät von 1000 Geräten darf defekt sein. Ja, manchmal hat man den Eindruck, das ist ein bisschen höher, je nachdem. In der Automobilindustrie gibt es, je nachdem, was das für ein Teil ist, gibt es Kennzahlen bis zu 20 Parts per Million. Wenn man das umrechnet, ist es auf 50.000 produzierte Teile kommt ein Defekt. Das ist schon heftig, oder? Wenn sich da 50.000 Teile korrekt und nur ein einziges darf einen Makel haben. Und Jesus spricht hier von Vollkommenheit. Vollkommen meint null Parts per Million. Es darf kein Defekt vorliegen. Auf 1 Million Lebensstunden, das sind etwa 114 Jahre, ich weiß nicht, ob die jemand erreichen wird. Meine Oma hat vor kurzem 102 Jahre erreicht und ist dann zum Herrn gegangen, Gott sei Dank. Aber auf 1 Million Lebensstunden erwartet Gott null Defekte, null Aussetzer, null Ausraster, null, ich bin mal mit dem falschen Bein aufgestanden, null, ich war gerade zu laut, null, ich habe gerade einen falschen Gedanken gehabt. Es ist ein ziemlich krasser Maßstab. Und dann geht dieser Vers weiter. Wenn du vollkommen sein willst, Vers 21, geh und verkaufe alles, was du hast. Gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Dann komm und folge mir nach. Interessanterweise sagt Jesus nicht, weißt du, es wäre gut, wenn du den Zehnten geben würdest in die Gemeinde. Er sagt auch nicht 20%. Er sagt auch nicht, Jesus, zum jungen Mann, gib mal die Hälfte ab und komm dann und folge mir nach. Sondern er sagt ihm, mein Lieber, verkaufe alles, was du hast. Alles, was du hast. Dein Barvermögen, löst deine Konten auf, verkauf dein Haus oder Häuser, verkauf dein Land, deine Grundstücke, alles, was du hast. Und dann komm und folge mir nach. Wisst ihr, was Jesus hier eigentlich macht? Jesus erlegt den Finger auf das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Jesus wusste, das ist wirklich ein guter junger Mann. Aber sein Gott war sein Geld. Sein Gott war sein Geld. Und wenn ich das sage, das war kein so Dagobert, der an seinem Geldspeicher schwimmt und geizig ist. So einer war der nicht. Der hatte auch keine Goldstatue, die er im Garten angebetet hat. Hat er auch nicht gemacht. Aber, das lesen wir im nächsten Vers, wenn er sich entscheiden musste zwischen Gott und Geld, dann hat er sich für das Geld entschieden. Und das reicht. Vers 22. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Er hat sich leider für das Geld entschieden und damit gegen Jesus entschieden. Dieser Mann, er war reich und doch arm dran, das ist die nächste Überschrift. Reich und doch arm dran. Vers 23, da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Vers 24, weiter sage ich euch, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in das Reich Gottes. Ihr Lieben, wir leben in Deutschland. Wir leben in einem reichen Land. Ja, und in den letzten Jahren haben wir Inflation und alles ist die Energie, Gaspreise, es ist alles gestiegen. Ja, aber wir leben immer noch in einem reichen Land. Wenn ich im Supermarkt vor der Käse- oder Wursttheke stehe, ich bin immer noch überfordert von diesen, welche nehme ich jetzt von den 40 Sorten? Du bist reich. Ja, es gibt dann die Leute, die ja so also reich sind. Ne? Wir würden sagen, ja, wir leben im Wohlstand. Aber wenn wir Wohlstand haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieser Wohlstand unser Gott wird. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass du eine Statue im Garten hast, die du anbetest, sondern ein Gott ist auch, worauf baust du dein Leben? Worauf baust du deine Zukunft? Was gibt dir Hoffnung? Was gibt dir Frieden und Gelassenheit? Ist es dein Bankkonto? Sind es deine Immobilien? Wenn alles schief geht, habe ich noch und die Option? Vertraust du darauf oder setzt du alles, was du hast, auf Gott und vertraust ihm dein Leben komplett an? Ihr Lieben, ich bin viel unterwegs in verschiedensten Städten von Deutschland und man merkt so schnell, wie soll ich sagen, wenn man irgendwo reinfährt, man merkt schnell, ey, das ist eine Stadt, da liegt viel Dreck rum, die Häuser sind heruntergekommen, es ist Chaos, man merkt es an den Autos, dass die Menschen, wie soll ich sagen, am Ende der Fahnenstange sind. Ich glaube, hier in Bad Homburg geht es euch eher gut, oder? Wenn man in Bad Homburg wohnt, das ist kein Geheimnis, dann ist man gut situiert, wenn man es sich ausgesucht hat, finanziell gut gestellt. Stell dir vor, Jesus würde heute hier reinkommen und durch die Menge schauen. Und zu einem von euch, stell dir vor, er würde dich anschauen und sagen, hey, verkaufe alles, was du hast. Stell dir das mal wirklich vor. Stell dir mal dein Vermögen vor, deinen Besitz oder deine Konten, alles, was du hast. Stell dir vor, Jesus würde das von dir verlangen. Heftig. Wir lesen Vers 25. Als die Jünger das hörten, waren sie zutiefst bestürzt. Wisst ihr was? Diese Jünger, wir sind hier am Ende des Evangeliums, die waren mit ihm bestimmt 2-3 Jahre unterwegs. Die haben ganz viel gehört, wie er mit den Pharisäern diskutiert hat und wie er sich der Armen angenommen hat und der Kranken. Aber diese Jünger, die sind hier zutiefst bestürzt. Sie können es nicht begreifen, sie können es nicht fassen. Und sie sagen, Jesus, wer kann dann überhaupt noch gerettet werden? Wenn dieser junge Mann, der so einen makellosen Lebenslauf hat, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, der so ein perfektes Leben aus menschlicher Sicht geführt hat, Jesus, wer kann dann überhaupt noch gerettet werden? Haben wir dann überhaupt noch eine Chance? Und Jesus antwortet und sagt, bei den Menschen ist das unmöglich. Die nächste Folie. Ah ja, da haben wir es. Bei den Menschen ist das unmöglich. Bei den Menschen ist es wirklich unmöglich. Es ist unmöglich. Wir werden niemals schaffen, den Maßstab Gottes zu erfüllen. Keiner hier. Keiner wird es schaffen, dem Maßstab Gottes Genüge zu tun. Im Römer Kapitel 3 heißt es, alle sind Sünder, alle haben gesündigt, alle mangeln der Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Alle. Keiner ist ausgenommen. Und hier, es geht um das ewige Leben. Es geht um das ewige Leben. Wisst ihr, als ich damals auf diesem Parkdeck stand, ich dachte mir, ich war super traurig, ich war deprimiert. Ich habe mir gedacht, was habe ich nur verpasst? Aber hier geht es um das ewige Leben. Es geht nicht um eine schlechte Entscheidung, eine Berufswahl oder Partnerwahl oder irgendwie, sondern es geht um das ewige Leben. Es ist das ewige Leben. eine Ewigkeit. Es geht um die Frage, willst du dein Leben eine Ewigkeit mit Gott verbringen, in seiner Herrlichkeit, in seinem Licht, oder willst du dein Leben in der Dunkelheit, entfernt von Gott verbringen? Und Jesus sagt so oft in den Evangelien, es gibt einen Ort, dort wird es Heulen und Zähneklappern geben. Habt ihr das gelesen? Habt ihr das gelesen? Ja, ihr habt es gelesen. Ich erfinde das nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Kirche hat sich zu Schulden kommen lassen, lange, dass sie Angst gemacht hat mit dem Höllenfeuer und so weiter und das verkauft hat. Das ist Missbrauch. Aber es ist genauso Missbrauch, diese Wahrheit zu verschweigen, dass es auch ein Daneben gibt, für immer. Die Offenbarung spricht davon, es gibt einen Ort, wo das Feuer ewig brennen wird. Das ist, sorry. Und es ist verantwortungslos, das komplett auszuklammern. Und ich weiß, das ist unangenehm. Und ja, das ist schwierig, das zu sagen. Aber ihr Lieben, ich bin an dieser Reise Bahamas vorbeigeschlittert. Und ich habe es verpasst. Vielleicht komme ich irgendwann mal, so der Herr will, komme ich noch mal auf die Bahamas. Aber ich wünsche mir, dass heute niemand an diesem ewigen Leben hier im Raum vorbeischlittert. Niemand verpasst. Und vielleicht denkst du, hey, ich bin doch eigentlich gut und es war alles toll. Ich bin immer zur Jugend gekommen. Ich habe meinen Hauskreis gehabt und so weiter. Ich frage dich ganz offen und ehrlich, warum sollte dich Gott reinlassen, wenn dieser junge Mann wenn nicht reingekommen ist? Warum sollte dich Gott reinlassen? Bist du dir sicher? Bist du dir sicher, dass du das ewige Leben hast? Das ist die wichtigste Frage des Lebens. Und wisst ihr, damals auf diesem Schiff oder vor diesem Schiff, ich war nicht auf dem Schiff, ich dachte mir, ja, wir gucken dann mal und man könnte ja eventuell und wir könnten ja noch mal einen Fax oder sonst was. Das gab's alles nicht, so ein bisschen hier und da und wir finden schon einen Weg. Geht nicht, nein. Entweder ja, du bist dabei oder nein, du bist nicht dabei. Ein dazwischen gibt's nicht. Und wenn du dir unsicher bist, dann möchte ich dir wirklich ans Herz legen, das zu klären für dich. Dass du dir 100% sicher bist. Ja. Hey, wenn wir zum Flughafen fahren, ihr fliegt ja immer von Frankfurt hier wahrscheinlich, ne? Wenn ich eine Reise habe und vom Frankfurter Flughafen fliege, dann bin ich mir 100% sicher, dass ich mein Ticket habe. Ja, oder? Oder da gucken wir einmal, zweimal, dreimal in der Tasche, sind die Tickets da drin oder auf dem Handy? Ja, ist das so? Ja. Und es ist nur eine Reise, dann kannst du vielleicht dann 1.000 Euro oder noch mehr verlieren, je nachdem. Aber hier geht es um das ewige Leben, da sollten wir doch viel, viel, viel besorgter und sorgfältiger gucken. Aber ich bin so froh, dass Jesus hier nicht stehen bleibt. Bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Bei Gott ist nichts unmöglich, für Gott ist alles möglich. Und das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium hier. Ich möchte dir eins ans Herz legen heute. Gott hat dich geschaffen, weil er einen guten Plan für dein Leben hat. Gott möchte eine Beziehung zu dir haben. Er möchte, dass du die Ewigkeit bei ihm verbringst. Aber wir alle ausnahmslos, egal ob vorne, hinten, egal ob du im Stream bist oder irgendwo in den Räumen, wir alle schaffen es nicht, diesen Maßstab Gottes zu erfüllen. Und wenn wir auf uns selbst bauen, auf unsere Frömmigkeit, auf unsere Leistung, wenn wir auf uns selbst vertrauen, dann haben wir verloren. Aber es ist einer gekommen. Jesus Christus. Gott hat seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, auf diese Welt gesandt. Er hat ein perfektes Leben gelebt. 0 ppm. Er hat keinen einzigen Fehler gemacht. Kein einziges falsches Wort an seine Eltern. Keinen einzigen falschen Gedanken. Und sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Er war unschuldig. Und das Blut tropfte runter. Und dieses Blut bezahlte all unsere Schuld, die Schuld der ganzen Welt. Und er war 3 Tage im Grab und am 3. Tage hat das Grab gebebt und er ist auferstanden. Er hat das Böse, den Teufel und die Hölle besiegt. Er ist auferstanden, Jesus Christus lebt und jeder, der glaubt, dem möchte er dieses ewige Leben geben. Und glauben heißt nicht eine Wahrscheinlichkeitsaussage. Ich glaube, das Wetter wird morgen gut, das könnte aber auch schlecht werden. Nein, Glauben heißt Vertrauen im biblischen Sinne. Wenn du Jesus dein Leben vollkommen anvertraust und wenn du vor Jesus komplett kapitulierst und sagst, Jesus, ich allein, ich kann es nicht. Jesus, ich versuche, aber ich werde es niemals schaffen und ich gebe zu, dass ich ein Sünder bin. Und ich brauche dich, wenn du dich an ihn klammerst zu 100%, dann wird er zu dir sagen, mein Lieber, meine Liebe, komm, komm rein, komm rein. Das ist das Einzige, was zählen wird, das Einzige, was Gott überzeugen wird, wenn du einen Schein hast, wo mit dem Blut von Jesus Christus dein Name im Blut des Lebens, im Buch des Lebens geschrieben steht. Ihr Lieben, lasst uns aufstehen. Wer kann, ich bitte euch wirklich aufzustehen. Und ich möchte dir heute die Chance geben, wirklich Klarheit zu bekommen. Vielleicht weißt du ganz sicher, na, ich bin nicht drin. Wenn er kommen würde, dann bin ich raus. Oder vielleicht bist du auch irgendwo zwischendrin. Irgendwo, wo du sagst, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bitte dich im Namen von Jesus Christus, komm in die Arme von Jesus Christus, in sein Licht. Komm. Amen.